Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Ausgezockt, Fehlpass. Ich sitze hier wieder mit Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo zusammen, freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Eine kurze Info, bevor es losgeht. In Ausgezockt geht es um das Thema Glücksspielsucht. Daniel erzählt uns aus seinem Leben und von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit. Hierbei geht es auch um Themen wie Suizidalität, Inhaftierung und die psychische Gesundheit. Wenn ihr selbst Unterstützung, Beratung oder Hilfe sucht, findet ihr die Kontaktdaten des Hilfesystems in unseren Shownotes. Und wir wollen im Grunde einfach nahtlos an die letzte Woche anknüpfen und ja, wir nennen diese Folge auch die heiße Phase. Ich glaube, es wird relativ schnell klar werden, warum wir die so nennen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie hat sich so das Spielen bei dir entwickelt. Du hast von Stadionbesuchen erzählt, wo du im Stadion noch Live-Wetten abgesetzt hast. Du hast von frustrierenden Erfahrungen erzählt, Wochenende nicht die Möglichkeit, im Wettbüro tippen zu können. Du hast uns richtig gut mitgenommen und wie das Ganze weitergeht, das wollen wir uns heute angucken. Nimm uns mit, wie sieht dein Spielalltag inzwischen aus?
Ja, wir sind mittlerweile so weit, oder ich bin so weit vorangeschritten, dass ja das Ersparte, das Erbe, dass ja alles weg war. Ich aber definitiv immer noch den Drang hatte, weiterzuspielen, weiterzumachen. Und ja, dann habe ich mir irgendwie, ich weiß nicht warum, Gedanken gemacht, wie komme ich an Geld, um jetzt Sportwetten machen zu können.
Wie viel hattest du, kannst du das beziffern? Hast du da einen Überblick? Wie viel Geld hattest du bis dato verspielt?
Das ist immer so, denke ich, bei so 100.000 Euro ungefähr angelangt zu diesem Zeitpunkt, die weg waren, verzockt waren.
Und das setzte sich, du hast es gerade gesagt, zusammen aus dem Erbe deines Vaters, aus dem Ersparten, das du hattest, aus eben dem Verdienst über die Arbeit.
Korrekt, also so grob über den Daumen geschätzt, genau. Mhm.
Und wir haben ja auch in der letzten Woche schon drüber gesprochen, du hast es ja auch gesagt, man gewinnt auch hin und wieder mal was, klar, das Geld wird dann aber gleich wieder eingesetzt.
Also man hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, sich das auszubezahlen, habe ich aber eigentlich nie gemacht, weil ich hatte ja noch Geld zur Verfügung aus Erbe und Ersparten, wo ich dann ja neu verwenden kann. Deswegen habe ich eigentlich den Einsatz immer wieder eingesetzt.
Okay.
Entschuldigung, den Gewinn wieder eingesetzt.
Den Gewinn wieder eingesetzt, okay, klar. Mit der Hoffnung, naja, könnte man ja noch mehr draus machen.
Genau, weil, keine Ahnung, Beispiel, Mannschaft X gewinnt, hat eine Quote von 3. Klar, setze ich drauf, verdreifacht sich mein Geld natürlich.
Also Quote kannst du vielleicht einmal für alle erklären, die jetzt nicht so viel Kontakt haben zu dem Thema. Wie funktioniert das Ganze?
Genau, also die Quote ist sozusagen die Zahl, mit der sich dein Einsatz dann multipliziert.
Okay, sprich ein ganz einfacher Tipp wie Bayern München gewinnt gegen DSC Arminia Bielefeld, um jetzt hier beim Ortsverein zu bleiben.
Ja, da ist die Quote bei Bayern wahrscheinlich bei 1, irgendwas und sollte Bielefeld gewinnen bestimmt bei 10.
Okay, sprich zeigt einfach Gewinn Bayern sehr wahrscheinlich, Gewinn Bielefeld sehr unwahrscheinlich, dementsprechend eben auch die Auszahlungsrate beziehungsweise die Gewinnmultiplikation oder so, ne?
Genau.
Okay, also du hast jetzt eben dieses Sportwettbüro bei dir um die Ecke, du machst deine Runden mit dem Hund. Bist du inzwischen täglich da und spielst?
Ja, noch nicht täglich, aber sagen wir mal jeden zweiten Tag mittlerweile und aber auch online hat es stark zugenommen. Das Ganze.
Wie verteilt sich das? Bist du mehr der Online-Spieler gewesen, mehr der terrestrische oder 50-50?
Anfangs war ich mehr der Online-Spieler und es wurde dann im Verlauf mehr zu stationären.
Mhm. Gibt es da einen Grund für? Hat dich das eine mehr angesprochen als das andere?
Ja gut, ich glaube, das Stationäre war dann irgendwann halt, wie gesagt, im Tagesablauf mit drin. Man hat da seinen Kaffee bekommen, sein Kaltgetränk, natürlich auf Kosten des Anbieters, hat da gesprochen. Es war ja auch so, dass dann eigentlich immer dieselben Leute dort waren. Also irgendwann kannte man sich. Man hat natürlich jetzt nicht gesprochen, was tippst du, aber man sagt, ja, hallo, wie geht's, auch wieder hier und so. Mhm. Also es waren immer die gleichen dort.
Mhm. Hattest du Freunde, die auch gespielt haben? Also waren das Freunde für dich? Waren das Bekannte? Oder hattest du auch im Umkreis Menschen, die, ich sag jetzt mal, ich verkläre den Begriff jetzt absichtlich, die deine Leidenschaft geteilt haben?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich hatte damit niemand, wo auch dort war, irgendwie einen engeren Kontakt oder so. Man kannte sich dann, wie gesagt, nur durch das Sehen. Teilweise war zum Beispiel da ein Getränkehändler aus unserem Ort relativ oft dort. Ja, so vom Sehen kannte man sich schon, aber mehr auch nicht.
Und hast du in dem Kontext von anderen mal mitbekommen, wow, der verzockt aber viel? Oder wow, der ist jetzt irgendwie voll im Minus und hat richtig Probleme und Schulden gemacht?
Nee, das habe ich eigentlich so gar nicht wahrgenommen, weil man guckt da auch nicht links und rechts. Und wenn man mal links und rechts guckt, aus Versehen oder keine Ahnung, dann kriegt man manchmal schon dann den Blick zurück irgendwie, hey, das guckt nicht, was ich tippe oder so, hat man dann den Eindruck. Okay. Also es ist da, glaube ich, schon manchmal bei manchen so ein richtiger Machtkampf, dass der andere nicht sehen darf, was tippe ich denn eigentlich. Mhm. Also, ja. So kam es mir vor.
Das kann ja gut sein. Wir haben ja letzte Woche auch über diese Instagram-Gruppen zum Beispiel gesprochen. Vielleicht ist da auch gerade der Reiz drin, dass man sich da doch dann mitnimmt, ne, und sagt, hey, guck mal, wir machen das, aber wir teilen das Wissen miteinander. Hier ist jeder mit dabei. Im Vergleich zu, wie du es erlebt hast, wird ja so gewesen sein, eben in diesen Sportwettbars.
Genau.
Und ich kann dein Gefühl auch total nachvollziehen. Das wird irgendwann zum Alltag, so wie ich vielleicht die Dönerbude oder die Pizzeria um die Ecke habe, wo ich den Besitzer inzwischen kenne und wir sind keine Freunde, aber der grüßt mich, wenn ich reinkomme und sagt das Übliche. Und ich sage, jo, und das fühlt sich irgendwie gut an.
Ja, genau, so ist es da auch. Und es gab auch immer so 2, 3 Mitarbeiter in dem Sportwettenbüro. Und der eine dann hat dann auch immer gesagt, ah, gestern hat wieder einer richtig was abgeräumt an Geld. Und die haben das dann auch immer clever so gemacht. Die haben immer den letzten Tippschein, der einen richtig hohen Gewinn gemacht hat, haben die immer kopiert. Und der war dann am Dresen eingerahmt.
Ach, schau mal.
Also da konnte man dann sehen, was halt wirklich gewonnen wurde. Das war dann auch wahrscheinlich dann nochmal ein Anreiz, okay, da geht ja was.
Wahrscheinlich so ein bisschen wie Zocker des Monats.
Ja, so in etwa. Also die hatten immer den letzten Schein, wo halt in der Filiale sozusagen was Großes gewonnen hat, kopiert und in so einem Rahmen.
Ja, und klar, das
treibt dann an halt.
Treibt an, klar. Dann sieht man, hey, da, guck mal, das ist drin. Kann ich ja vielleicht auch erreichen. Verstehe ich. Und was du sagst, finde ich auch spannend. Klar, Kaffee und mal ein Kaltgetränk auf Kosten des Hauses. Ich kenne es von früher noch. Ich bin jetzt nicht so alt, ich bin jetzt 31 Jahre. So als ich 18, 19 geworden bin, da sind wir damals auch 1, 2 Mal in Spielotheken gegangen. Eben so dieses klassische Automatenspiel, Merkur etc. Und da war es damals auch noch so, dass es immer Cappuccino umsonst gab. Man durfte drin rauchen und das war dann auch so, ach komm, wollen wir da gerade einen Kaffee trinken? Das hat sich inzwischen ja verändert. Inzwischen, soweit ich weiß, dürfen die Anbieter ja keine Getränke mehr for free rausgeben.
Ja, ich glaube, durch den Glücksspielstaatsvertrag hat man da jetzt gesagt, es darf auch, es gibt ja oft so Sportsbars, wo mit Wetten und Barbetrieb, das darf ja auch nicht mehr sein, genau. Mhm. Dass halt da wirklich die Verlockung nicht mehr so groß ist.
Ja, klingt auch nach einer, ich sag mal, brandheißen Kombination Alkohol und Glücksspiel. Und
genau, das ist ja halt dann wird die Hemmschwelle noch niedriger, man setzt dann wahrscheinlich noch mehr Geld.
Mhm. Genau. Wie war das bei dir? Bist du auch in Kontakt gekommen mit anderen Suchtmitteln, sage ich jetzt mal?
Nein, zum Glück gar nicht. Also weder Alkohol noch Drogen und ich habe auch noch nicht geraucht. Man muss bei mir aber dazu sagen, ich habe einen Gendefekt an der Bauchspeicheldrüse. Deswegen darf ich eigentlich keinen Alkohol trinken oder ich soll halt so wenig wie möglich trinken, weil das halt dann ein Trigger sein könnte, dass die sich wieder entzündet. Mhm. Deswegen habe ich da eigentlich immer relativ viel Abstand davon.
Okay, also das war für dich nie Thema. Dein Ding war zocken, sage ich jetzt mal, und das passte dann auch.
Korrekt.
Eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt seit letzter Woche. Du hast erzählt, du bist immer mit deinem Hund unterwegs gewesen und dann in eine Sportwettbar. Was hattest du für einen Hund?
Wir hatten einen Beagle.
Ah, schön.
Genau.
Sehr süße Tiere.
Ja, sehr süß, sehr schlau und verfressen.
Sind sie sehr, sehr verfressen?
Ja, ja, definitiv. Ja. Also die können 24/7 fressen.
Die haben da so keine Regelung
anscheinend.
Nein. Witzig. Wir hatten früher einen Golden Retriever, bei dem war das ähnlich.
Mhm.
Bei ihm ging es noch, es war ganz, ganz süß, also klingt voll nach Bilderbuchkindheit.
Ja.
Golden Retriever, Nachbarhaus, auch Golden Retriever. Sie hieß Jule, unser hieß Winston. Und sobald das Gartentor auf war, stürmte dieser andere Golden Retriever Jule rüber und fraß sofort Winstons Napf restlos leer. Also sie war noch ein bisschen krasser.
Krass, okay. Ja.
Okay, also du hattest diesen Beagle eben.
Genau.
Name?
Emma.
Emma, schön.
Genau,
Name,
ist dann während ich in Haft war leider verstorben.
Okay. Mhm.
Genau, wir haben aber jetzt einen neuen, aber kein Beagle mehr. Wir haben jetzt einen holländischen Schäferhund.
Mhm. Okay.
Genau, der fordert auch viel Zeit, viel Auslauf.
Viel Fressen?
Ja, es geht eigentlich. Also der ist jetzt 1,5 Jahre alt. Der frisst jetzt noch im Rahmen, sage ich
okay.
mal, genau.
Ja. Also würdest du sagen, du bist ein sehr tierlieber Mensch?
Ja, wir alle, also meine Frau, unsere Tochter feiert es richtig und ja. Mhm.
Schön, ja. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Trotzdem netter Exkurs, finde ich immer spannend. wie ging es weiter? Also du hast schon erzählt, es wurde dann mehr das Wettbüro, man kennt sich, man zockt und vor allen Dingen hast du es am Anfang gesagt, die Geldreserven waren aufgebraucht, knapp 100.000 über den Daumen gepeilt, genau. Waren so verzockt.
Genau, und wie gesagt, ich habe mir dann überlegt, wie komme ich jetzt schnell an Geld, um schnell weiterzocken zu können, weil das hätte mir ja dann irgendwie sonst gefehlt in meinem Ablauf. Und ja, letztendlich habe ich dann Waren bestellt, ganz klassisch Tablets, Smartphones, okay. Hochpreisige Geräte. Hab die dann auf Rechnung bestellt. Also das heißt, dass die Ware geliefert wird und man dann innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen das Geld bezahlen soll.
Keine Vorkasse, dein Konto wird nicht gleich belastet, sondern du kriegst erstmal was nach Hause, okay?
Genau, ich krieg die Ware und bezahle dann die Rechnung. Ja, das hat dann auch funktioniert. Und ich habe dann die Geräte, als sie bei mir antrafen, sofort online gestellt über die bekannten Online-Plattformen.
Kleinanzeigen,
genau. Okay. Und habe die verkauft. Habe die aber so verkauft, weil ich ja schnell an Geld kommen wollte und musste für das Zocken. Ja, das musste ja weitergehen. Ja, und habe die verkauft, ohne Gewinn zu erzielen. Also unter dem Preis, wo ich sie bestellt habe teilweise. Hauptsache schnell Geld bekommen, einsetzen, zocken. Und das hat funktioniert und das hat sehr lange funktioniert.
Was heißt sehr lange? Wie lange hast du das durchgezogen?
Ja gut, das war ein fortlaufender Prozess. Also weil ich ja dann gemerkt habe, krass, das funktioniert. Die schicken mir die Ware, ich bezahle die dann irgendwann. Ich konnte zu dem Zeitpunkt ja teilweise die Rechnungen sogar noch begleichen, weil ich ja auch Geld gewonnen hatte und dadurch dann die Rechnung bezahlt habe. Dann war das erledigt. Dann konnte ich ja wieder neu bestellen bei dem Händler sozusagen. Also das hat die ganze Zeit wirklich funktioniert. Irgendwann konnte ich dann nur noch teilweise die Rechnungen bezahlen. Klar, klar. Irgendwann halt nicht mehr. Anfangs waren das 2-3 iPads oder Samsung-Tablets. Irgendwann waren es aber 10 iPads in einer Bestellung. Klar, der Lieferant hat geliefert, weil ich hatte davor ja bezahlt. Ja, sozusagen war das für den Lieferant jetzt sozusagen ja klar, der bezahlt die Rechnung, deswegen vertraue ich dem.
Warum soll er nicht schicken? Logisch, der verdient ja Geld daran, klar.
Genau. Ja, so hat sich das dann weiter und weiter verwickelt, entwickelt und das Geld kam bei mir an, ging dann 1:1 in die Sportwetten.
In die Sportwetten. Und ist das zu Hause? Du wohntest damals mit deiner Frau schon zusammen oder wie war deine Wohnsituation?
Genau, ich wohnte mit meiner Frau zusammen in einer ganz normalen Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Meine Großmutter wohnt immer noch in diesem Haus, eine Etage darunter. Und klar, wir waren auf Arbeit, meine Frau und ich, war ja niemand zu Hause. Die Pakete wurden immer bei meiner Großmutter angeliefert sozusagen.
Also ist das höchstens deiner Großmutter aufgefallen?
Genau, meine Frau hatte eigentlich nichts davon mitbekommen.
Und deine Großmutter, hat die mal eine Frage gestellt, hey, 10 iPads, wie viele Serien willst du gleichzeitig gucken? Oder ist dir das gar nicht so bewusst gewesen?
Das war der gar nicht bewusst, weil die Pakete sind ja neutral, die sind ja nicht ersichtlich, was da drin ist.
Logisch, okay,
also die hat einfach die Post angenommen und ich habe es dann nach Arbeit dort abgeholt.
Und wo hast du das zwischengelagert? Nur, dass ich mir das vorstellen kann, das ist ja schon mit System gewesen. Also kaufen, verkaufen, Kleinanzeige schalten, Fotos davon machen.
Genau, teilweise in meinem Kofferraum vom Auto und habe dann teilweise, sobald die bestellt waren, das im Auto mit Klebeband und Versandmaterial im Auto gehabt und habe es dann an den Packstationen verschickt.
Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Kleinanzeigen-Account mit Top-Bewertungen, viel schon verkauft und lange schon aktiv.
Ja, also jetzt natürlich nicht mehr, aber damals
klar,
schon.
Klar.
Ja, und irgendwann war es dann so weit, dass sich einer bei mir gemeldet hat über die Kleinanzeigen und gesagt hat, ob ich denn viele Artikel habe, ob ich andere Artikel besorgen kann, er würde die mir abkaufen.
Okay. Mhm.
Dachte ich mir, ja krass, wenn das funktioniert, top.
Hast ja ein sicheres System. Du hast immer einen Abnehmer, der will sogar ein paar Mengen mehr haben, ja?
Genau, der hat dann gesagt, der überweist es dann auch immer gleich und wir könnten dann ins Geschäft kommen.
Okay.
Ja, und so war es dann auch. Also ich habe die Anzeigen dann nicht mehr online gestellt, sondern ich habe dann ihm geschrieben, und er hat mir geschrieben und es ging ja dann so weit, es waren dann ja keine iPads mehr wie am Anfang, es waren ja dann teilweise Sachen, kuriose Sachen, es waren Hochdruckreiniger, es waren hochwertige Bohrmaschinen, Akkuschrauber. Er hat dann mir immer sozusagen geschickt, was er denn benötigen könnte.
Okay, im Auftrag quasi hast du dann eingekauft.
Für ihn sozusagen. Genau, habe ihm das dann geschickt, die Ware, oder dann die Ware dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich eine krasse Situation war, direkt zu ihm liefern lassen. Die Ware kam gar nicht mehr zu mir. die wurde dann direkt bei ihm angeliefert. Das heißt, er hat mir nur noch immer das Geld geschickt und die Ware hat er direkt erhalten.
Jetzt frage ich mich ja, warum hat dieser Mann das so machen wollen? Also was ist denn seine Idee dahinter? Warum bestellt das nicht einfach gleich selbst? Ja, hast du dich das gefragt damals?
Damals habe ich mir das natürlich nicht gefragt, weil für mich war dann klar, krass, ich habe immer Geld zum Zocken.
Läuft, ja.
Genau, und natürlich sein Hintergrund ist, er verkauft es natürlich gewinnbringend weiter. Also okay. Ich habe das ja unterpreisig verkauft, also nicht zu dem Preis, wo es eigentlich kostet. Und ich denke, er hat es mit Gewinn weiterverkauft.
Okay.
Genau, und so ging das dann weiter. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, hatte ich aber schon Verurteilungen gekriegt.
Wegen diesem Weiterverkauf letztendlich,
genau,
nennt man das? Was ist das für ein Tatbestand?
Also Tatbestand von sozusagen wahren Kreditbetrug heißt das. Also das heißt, weil ich ja in Kredit sozusagen, also ich habe ja Geld bekommen durch die Ware, die ich dann irgendwann nicht mehr bezahlen konnte. Die Händler haben dann natürlich irgendwann das Ganze angezeigt. Natürlich die Bonität am Anfang war bei mir natürlich noch gut und wurde dann halt schlechter durch die ganzen Eintragungen in den Kassosystem, Mahnbescheide etc.
Schufa, aber, die üblichen,
genau,
Verdächtigen.
Genau. Ich habe aber ja irgendwann die Mahnbescheide, die Post gar nicht mehr geöffnet. Ja, ich habe die einfach weggelegt oder weggeschmissen, ungeöffnet, weil es mir eigentlich völlig egal war zu dem Zeitpunkt dann schon. Hauptsache ich habe das Geld zum Zocken. Genau, dann gab es die ersten Anzeigen, Strafanzeigen, Vorladungen zum Aussagen bei der Polizei, bin ich teilweise gar nicht hingegangen. Letztendlich kam dann irgendwann mal die erste Ladung zu einer Gerichtsverhandlung. Ja, dort bin ich hin, dort wurde die Tat vorgeworfen. Ich habe das natürlich alles zugegeben, dass ich das bestellt habe, habe aber dann nie den Hintergrund gesagt, warum. Ja, ich habe gesagt, ja, ich habe das Geld halt gebraucht, keine Ahnung, aber nie da von Sportwetten gesprochen.
Hat da jemand mal nachgefragt? Hat er gesagt, wozu, Herr Kessler, wollten Sie denn das Geld haben?
Die Richterin damals hat schon gefragt, warum so viele Elektrogeräte und was ist mit dem Geld passiert. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe das halt ausgegeben, aber nie direkt für was. Und das wurde dann auch nicht weiter erörtert. Man hat zu dem Zeitpunkt aber auch nie irgendwie mal meine Konten angeschaut, wo das Geld hinging. Also das wurde alles nicht gemacht. Ja, letztendlich ging das Ganze dann dreimal so. Es gab drei Verhandlungen, also es gab dann drei Anklagen in verschiedenen Zeiträumen, immer wegen dem gleichen Prinzip. Die wurden alle zur Bewährung ausgesetzt, immer. Also man kriegt da bis maximal 2 Jahre, kann man ja zur Bewährung aussetzen, die Strafe, muss nicht gleich ins Gefängnis. Genau, und das Krasse ist, während den Verhandlungen lief ja im Hintergrund auf meinem Smartphone liefen teilweise Fußballspiele, wo ich gewettet habe, das lief ja alles weiter. Also die Gerichtsverhandlungen und alles damals, die drei, die es da schon gab, die haben mich gar nicht beeindruckt. Das war mir eigentlich völlig egal, weil mein Ziel war ja immer, irgendwann bezahle ich den ganzen Schaden zurück, wo ich ja durch das Wetten gewinne.
Ja, wir haben da ja schon drüber gesprochen, genau diese Idee des Chasings letztendlich, der eine große Gewinn und die Schulden sind alle abgegolten, ein Denken, das ganz viele Menschen haben, die problematisch oder eben süchtig Glücksspiel betreiben. Ich habe dich das in der letzten Folge schon gefragt, als du davon erzählt hattest, dass so deine Gemütslage schon auch stark beeinträchtigt wurde durch das Spielen, als du gemerkt hast, du verprasst immer mehr Geld. Da habe ich dich gefragt, hattest du da schon mal so ein Gefühl, oh, das könnte problematisch sein? Jetzt hat sich die ganze Situation ja nochmal immens verschärft. Du bist schon vor Gericht, du bist jetzt auf Bewährung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, das war dann so. Also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt 3 Bewährungsstrafen.
Die können
sich so zwei Urteile, summieren, ja? Genau, 2 Urteile wurden dann zusammengefasst in ein Urteil, weil der Tatzeitraum vor dem anderen war. Da gibt es dann wieder diverse Sachen in der Juristerei, die man dann zusammenlegen kann. Aber letztendlich hatte ich 3 Verurteilungen, genau.
Und gab es da den Moment, wo du gedacht hast, ich sitze jetzt hier gerade im Gericht, nebenbei auf dem Handy läuft diese Wette und jetzt bin ich hier auf Bewährung. War da mal die Idee dann inzwischen da, boah, ich habe echt ein Problem?
Nee, definitiv nicht, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt mein Gedanke war, ja gut, jetzt hat es ja die 3. Bewährung gegeben, was soll passieren? Ja. Mache ich genauso weiter.
Ja, also das war, wo man jetzt denken könnte, doch ein heftiger Schuss vor den Bug und der Wachruf oder Weckruf sozusagen.
Ja, eigentlich schon, ja. Hätte es sein müssen, ja. Aber zu dieser Zeitsituation war das nicht in meinem Kopf drin.
Ich finde es total spannend. Danke, dass du das auch so eindrücklich berichtest. Und aus meiner Perspektive als Außenstehender natürlich denkt man erstmal, wow, wie kann das denn sein, dass man so weit da schon reinrutscht, auch schon so massive Einschränkungen ja letztendlich erlebt. Und trotzdem, du hast es ja gerade selbst gesagt, man ist irgendwie wie im Tunnel und man will dieses System einfach aufrechterhalten. Und das ist auch was ich hier wieder, Hinweis aufs Hilfetelefon oder in der Online-Beratung, immer wieder erlebe, diese ich nenne es mal dieses kognitive Eingeengtsein und wirklich auch gar nicht mehr richtig erkennen, was läuft da eigentlich ab. Ne? Und dass dieser Punkt erst viel später bei dir kommt, da kommen wir noch zu. Hättest du jetzt eine Gelegenheit, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen, diese zwei Daniels letztendlich, ne? Hättest du jetzt die Gelegenheit, in der ersten Folge haben wir gesagt, Superkräfte, ich habe gesagt, fliegen, beamen, du sagtest, vielleicht in die Vergangenheit, vielleicht was verändern. Mhm. Hättest du die Gelegenheit, jetzt zu dem Daniel zu gehen, der jetzt vielleicht das erste Mal in den Gerichtssaal eingeladen, vorgeladen wird, oder vielleicht den, der gerade in einem Wettbüro die x-te Wette platziert. Was würdest du dem sagen? Würdest du dem was sagen? Würdest du was bringen? Was denkst du darüber?
Ich glaube, in der Situation kann man viel sagen, aber ich glaube, man nimmt es nicht wahr. Also ich glaube, man redet gegen eine Wand. Ja, weil, wie gesagt, man ist da wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, im Tunnelblick. Ja, man hat am Ende des Tunnels das Licht, aber das Licht ist der große Gewinn. Mhm. Und den möchte man unbedingt erreichen. Mhm. Ja, das ist wie das Sprichwort, dann geht man halt über Leichen. Ich glaube, das kann man so irgendwie verknüpfen. Mhm. Man hat das Ziel in Sicht und man muss und will das auf jeden Fall erreichen. Mhm. Egal wie. Und wie gesagt, das waren drei Verhandlungen. Dreimal hatte ich irgendwie kein Interesse daran aufzuhören, weil das Ziel war immer vor Augen. Natürlich hätte ich vielleicht über das Thema sprechen können. Vielleicht, wenn ich es angesprochen hätte, dass das Geld zum Zocken, zum Wetten ist, vielleicht hätte das Gericht natürlich dann reagiert und irgendwelche andere Sachen noch beauftragt, irgendeine Therapie zu machen etc. Hätte sich vielleicht dann zu dem Zeitpunkt ein Gutachten eingeholt, man weiß es nicht. Aber ich habe es ja nicht erwähnt, also die konnten es ja nicht wissen.
Klar, die konnten es nicht wissen, das ist so. Und spannend, dass du sagst, da hätte wahrscheinlich sonst was passieren können. Das Ziel war vor Augen und dieses Licht am Ende des Tunnels ist nicht dann in dem Moment das spielfreie Leben oder sowas, sondern es ist eben der große Gewinn, der alles verändert.
Genau, der alles verändert und die ganzen angefallenen offenen Rechnungen, Schulden etc. dann begleicht. Aber das kann nicht funktionieren, aber ich weiß es erst seit hinterher.
Ja, die Erfahrung musstest du dann schmerzlich machen, sagen wir es mal so. Da musste mehr passieren. Was ist dann passiert? Also du bist jetzt auf Bewährung. Kriegt das wer mit? Weiß deine Frau, dass du auf Bewährung bist?
Also zu dem Zeitpunkt, meine Frau wusste das nicht, weil ich habe dann immer gesagt, ich habe einen Termin zur Fortbildung, wenn der Gerichtstermin war, oder ich habe einen Termin beim Bankberater, irgendwie irgendeine Ausrede.
Gibt ja viele gute Gründe, klar.
Genau, hatte ich dann immer, dass sie da gar nicht wusste, dass ich dann bei Gericht war. Ja, es ging dann, wie gesagt, so weiter. Die Bestellungen gingen immer so weiter. Derjenige, der das dann bestellt hat, das war immer der gleiche letztendlich. Das hat alles so funktioniert. Dann gab es wieder Strafanzeigen. Dann gab es eine Hausdurchsuchung.
Okay, also nehme ich mit, da steht auf einmal die Polizei vor der Tür, klopft an und sagt so, hier, wir haben hier ein Schreiben und jetzt wollen wir hier mal durchgucken.
Genau, das war dann an einem Morgen, 6 Uhr circa.
Du warst zu Hause?
Nein, ich war schon auf Arbeit.
Okay.
Die haben dann bei meiner Großmutter geklingelt, weil sie haben erst bei uns geklingelt, nur hatten wir die Klingel so, dass man den Klingelton abschalten kann, wegen der Tochter, weil sie ja noch klein war und schläft. Mhm. Und ich habe das natürlich dann genutzt, abzuschalten, dass niemand klingelt, ja, weil es gab natürlich auch Momente, da kamen Gläubiger dann vorbei, also denjenigen, denen ich Geld geschuldet habe und wollten natürlich ihre Ware zurück oder das Geld. Mhm. Da gab es schon Situationen 2-3 Mal, wo ich nicht zu Hause war, wo die dann geklingelt haben bei meiner Frau und gesagt haben, so, sie wollen jetzt ihre Ware. Klar, meine Frau wusste natürlich von nichts, konnte dazu dann nichts sagen. Hat dann gesagt, die soll mich anrufen oder eine E-Mail schicken. Mhm. Und deswegen war unsere Klingel aus. Die haben dann bei meiner Großmutter geklingelt, haben gesagt, Polizei, sie haben einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, ob meine Großmutter einen Schlüssel hat. Meine Großmutter hatte aber keinen Schlüssel zu dem Zeitpunkt. Und sie hat dann mich angerufen auf Arbeit. Und das war auch der einzigste Tag, wo ich wegen der Glücksspielsache, wenn man das so sieht, mal gefehlt habe auf Arbeit. Sonst war, okay, war ich immer auf Arbeit. Also ich war nicht derjenige, der dann wegen Glücksspiel krank gemacht hat. Mhm. Nee. Habe mich dann krank gemeldet, bin nach Hause gefahren. Dann war die Polizei, 3 Beamte und ein neutraler Zeuge noch vom Rathaus, der da halt dabei sein muss, zum Beobachten, dass alles richtig läuft. Genau, und dann sind wir in die Wohnung und dann haben die Wohnung komplett auf den Kopf gestellt.
Und in dem Moment, was war das für ein Gefühl, da zu stehen und die Polizei da jetzt reinzulassen?
Gut, die waren zum Glück in Zivil da, das heißt, die Nachbarn konnten das erstmal nicht so richtig mitbekommen. Aber natürlich musste ich dann meiner Frau, die war noch im Bett mit der Kleinen, musste ich natürlich erklären, jetzt ist die Polizei da, warum? Und ich habe das dann aber trotzdem in der Situation auch so hinbekommen, dass sie halt nicht wusste so richtig, warum. Ich habe das irgendwie wieder hingekriegt, ihr da irgendwas vorzulügen.
Was hast du gesagt? Da sind einfach irgendwie ein paar Rechnungen offen, oder?
Genau, ich habe gesagt, die sind da, die suchen irgendwelche Geräte, zum Beschlagnahmen, mit denen irgendwas nicht stimmt. Ja, auf jeden Fall, genau weiß ich es nicht mehr, es ist ja schon lange her, aber ich habe das halt hinbekommen, dass es halt wieder glaubhaft war.
Thema glaubhaft, Glaubwürdigkeit auch so im eigenen Umfeld. Du hast gerade eben gesagt, es war der einzige Tag, an dem du aufgrund dieser Glücksspielsucht auf der Arbeit gefehlt hast. Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, gab es überhaupt für Außenstehende die Möglichkeit zu checken, was bei dir los ist, sage ich jetzt mal? Oder würdest du sagen, du hast das so aufrechterhalten, dass deine Runden mit dem Hund hast du gedreht, du hattest halt Termine in der Stadt, du gehst halt zum Friseur oder eben wohin auch immer. Gab es überhaupt die Möglichkeit für Angehörige zu merken, boah, das stimmt aber ganz gewaltig was nicht?
Ich glaube nicht. Das war wirklich so gut verpackt alles, dass nicht aufgefallen ist. Meine Frau und meine Großmutter sagen ja auch im Hintergrund schon, also sie haben da nie was gemerkt. Das Einzigste, mein Schwiegervater hat mich mal daran erinnert, wir waren mal zusammen noch lange vor der Inhaftierung in Spanien, zusammen im Urlaub, 2 Wochen. Und da hat es mich sogar so getriggert, dass ich in der Stadt in Spanien in ein spanisches Wettbüro gegangen bin. Also wir waren da abends essen in der Stadt und dann haben wir halt gesehen, ah, das ist ein Wettbüro. Und dann habe ich halt dann nach dem Abendessen gesagt, ja, ihr sitzt da noch kurz hier, ich bin mal 30 Minuten im Wettbüro. Sogar dort in Spanien im Wettbüro gewesen, im Urlaub. Also das hat dann mein Schwiegervater mir gesagt. Aber
was sagte der zu dir? Ja, warum mussten jetzt spielen, oder?
Nee, also im Nachhinein hat er dann, nachdem das halt alles, genau, dass ich dann ja sogar in Spanien im Urlaub es nicht lassen konnte und ins Büro gegangen bin. Okay. Ja. Klar, im Nachhinein betrachtet ist es ja auffällig, aber während der Zeit ist da nie jemand dahinter gekommen.
Ich meine, man nennt ja Glücksspielsucht auch nicht zu Unrecht irgendwie die unsichtbare Sucht.
Richtig.
Wir haben, ich mache neben dieser Geschichte Online-Beratung, Hilfetelefon und Landesfachstelle Glücksspielsucht, mache ich auch Prävention für die Drogenberatung in Bielefeld. Und wir sind regelmäßig in Schulklassen und wir machen da ganz gerne mal, kannst du es jetzt als Spiel oder Methode bezeichnen, die Ja-Nein-Runde. Es geht einfach so, dass wir sagen, wir teilen jetzt diesen Raum, in dem wir uns befinden, in 2 imaginäre Hälften, und zwar die Seite Ja, ich stimme der Aussage zu, und die Seite Nein, ich stimme der Aussage nicht zu. Und dann sagen wir etwas und die Schülerinnen und Schüler, die sollen sich positionieren. Und eine Aussage ist zum Beispiel, eine süchtige Person erkenne ich an ihrem Aussehen oder eben an ihrem Auftreten. Und das ist total spannend, wie Schülerinnen und Schüler, aber auch MultiplikatorInnen und so weiter und so fort, wie die Leute sich positionieren. Und ganz grundlegend sagen wir sowieso, auch eine Alkoholsucht oder eine Cannabissucht, Kokain, ganz egal, muss man nicht am Aussehen erkennen können, ist einfach so. Aber gerade beim Glücksspielsucht ist das natürlich ganz, ganz deutlich. Da habe ich erstmal ja keine körperlichen Verfallssymptome. Ich habe auch nicht Dollarzeichen in den Augen stehen oder sowas. Das gibt's einfach nicht, ne? Und dass Menschen eben ganz lange Zeit es schaffen, so ein System aufrecht zu erhalten, wie du das auch beschreibst, indem sie ihr Umfeld überhaupt nichts wissen lassen von der Problematik, ist auch ein Klassiker eigentlich. Wie war das für dich in dieser Zeit? Wenn ich mich da so hineinversetze in deine Situation, stelle ich mir vor, dass das irgendwie doch auch der totale Druck ist, oder? Man hat so diese 2 Daniels. Wenn ich mir vorstelle, ich habe 2 Leos, mit dem einen, da bin ich so der Familienmensch und der Hilfsbereite und ich gehe mit dem Hund und alles ist super. Auf der anderen Seite ist da aber dieser andere Anteil in mir, da muss ich immer lügen, da muss ich immer dieses System aufrechterhalten. War das ein Druck, den du auch empfunden hast?
Ja, es war schon natürlich ein Druck und vor allem war immer der Druck da und immer die Frage im Kopf, wie komme ich an weiteres Geld zum Zocken? Also das war ja, das war ja schon eine richtige Aufgabe, ja irgendwie, das war ja auch mit Arbeit, sage ich mal, verbunden. Ich musste ja dann die ganzen, letztendlich wo geschädigt jetzt waren dann am Ende, musste ich ja anschreiben, fragen, was kostet das, können Sie mir das liefern, wie ist die Zahlungsmodalität? Das war ja wie in einer Firma als Einkäufer sozusagen. Voll. Ja, und natürlich gab es auch Firmen, die da nicht auf Rechnung geliefert haben, sondern per Vorkasse. Für mich war das dann natürlich erledigt, weil das
schon mal raus,
ist klar. Raus, genau. Dann der nächste, okay, können wir liefern, okay, bestellt, Lieferung aber direkt da an die Adresse von dem Typ. Ja. Ja, das war richtig Arbeit.
Das klingt eigentlich wie ein zweiter Vollzeitjob,
wenn man Fulltime-Job eigentlich, wenn man so, ja, es klingt blöd, aber es ist so. Ja.
Nee, ist auch so. Also, und neben diesem Aufwand, den man physisch betreiben muss, ist das ja sicherlich auch dieses Gedankliche, dieses immer, wo kriege ich das Geld her, klappt das jetzt? Das nimmt dich ja gedanklich auch total ein. Also
genau, das war dann auch wieder ein Glücksgefühl, wenn dann die Auftragsbestätigung kam. Ja klar, wir liefern per Rechnung, weil dann war für mich klar, okay, jetzt habe ich wieder, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro zum Verzocken.
Mhm. Klar, erstmal wieder, der Hahn ist wieder aufgedreht, genau. So ungefähr. Okay, so, Bewährung Nummer 3, da waren wir jetzt. Genau. Hausdurchsuchung, das Haus wird durchsucht. Du schaffst es dennoch auch dem Umfeld erstmal zu vermitteln, das ist jetzt hier eine Formalität, irgendwie alles gut. Genau. Was passiert dann?
Genau, ich habe, wie gesagt, aber auch natürlich mich kooperativ verhalten mit der Polizei, habe denen gesagt, die hatten da ja einen Beschluss vom Gericht dabei, wo drauf stand, sie suchen, keine Ahnung, 10 Geräte. Hab denen natürlich gesagt, dass die nicht mehr da sind, dass die verkauft wurden. Hab denen dann natürlich aber auch gesagt, wohin es verkauft wurde. Ja, die haben dann erstmal externe Festplatten. Die haben halt alles mitgenommen, Handy nicht. Hat mich echt gewundert. Also Handy und Computer haben sie stehen lassen.
Würde man ja erstmal denken, nehmen die mit.
Nehmen die eigentlich mit zum Auswerten. Genau. Haben sie aber nicht gemacht. Aber ich habe halt wirklich offen, habe alles offengelegt, habe gesagt, da sind die Waren hingegangen. Ich habe hier nichts mehr, ich habe nur das Geld. Genau, die haben dann weiter ermittelt und dann war fast ein Jahr nichts mehr. Ein Jahr habe ich nichts mehr gehört. Ging aber bei mir mit dem Zocken und mit dem Ganzen immer so weiter.
Ein Jahr ist nichts passiert?
Nein, ein Jahr zurück habe ich dann nichts mehr gehört.
Wahnsinn. Man denkt ja, wenn man das so hört, so wow, drastischer Schritt. Die Polizei rückt schon an, durchsucht das Haus. Du bist kooperativ, sagst auch, was Phase ist. Da würde man ja denken, 2 Wochen später gibt es irgendwie was.
Genau. Habe aber, wie gesagt, dann da auch nichts Großartiges vom Zocken dann erzählt. Genau, aber wie gesagt, ein Jahr lang nichts mehr gehört. Irgendwann kam dann die Ladung zum nächsten Gerichtstermin.
Okay, da warst du jetzt ja, blöd gesagt, schon geübt drin.
Ja.
Du ziehst dir deinen Anzug an oder dein Hemd und was und machst dich auf den Weg zum Gericht. Was passiert?
Genau, ich bin zum Gericht. Der Verteidiger, ich hatte immer den gleichen Strafverteidiger, der mir als Pflichtverteidiger zugeteilt wurde vom Gericht. Ich hoffe, dass ich nie mehr einen Verteidiger brauche in irgendeinem Verfahren. Aber heute weiß ich, ich würde niemals einen Pflichtverteidiger mehr nehmen, weil Pflichtverteidiger sind die dem Gericht eigentlich folgen, weil dadurch kriegen sie Geld, dadurch kriegen sie Aufträge und wenn die dem Gericht blöd kommen, dann werden sie nicht mehr beauftragt. Also das ist Thema, aber es ist ein anderes Thema, was in der Justiz so läuft. Genau, Gerichtsverhandlung, der Verteidiger hat beim Vorgespräch am gleichen Tag morgens zu mir vor der Verhandlung schon gesagt, also er sieht keine Chance mehr, nochmal eine Bewährung zu kriegen, es wird auf eine Haftstrafe hinauslaufen. Habe ich ihm aber an der Stelle nicht geglaubt, die Wetten liefen genauso weiter. Wir waren bei dem Termin, ja, und haben dann eine Strafe von 1 Jahr und 8 Monaten gekriegt, nicht zur Bewährung. Also das heißt, zum Absitzen.
Das heißt dann, ich stelle mir das jetzt gerade vor wie im Film, ne? Dann fällt der Hammer vom Richter und dann heißt es Haftstrafe.
Genau.
Was ist in dem Moment passiert bei dir im Kopf?
Ich habe mir dann natürlich überlegt, naja, das ist die erste Instanz, wir gehen jetzt erstmal in Berufung.
Okay.
Dann haben wir ja wieder Zeit gewonnen und es lief alles so weiter.
Das klingt echt so nach
Scheißegal.
Verdrängung und nochmal eine Ecke Verdrängung obendrauf. Was ist dann passiert? Ihr seid in Berufung gegangen?
Wir sind in Berufung gegangen, vor das Landgericht dann, nächste Instanz, weil das war erst Amtsgericht, dann Berufung Landgericht. Landgericht hat die Berufung verworfen. Also es gab da zwar nochmal dann einen Termin, es wurde nochmal alles so genau verhandelt sozusagen. Landgericht hat aber dann die Berufung verworfen, hat nichts geändert an dem ersten Urteil. Dann kann man ja noch in die Revision gehen, wird dann aber nur auf Rechtsfehler geprüft, das Urteil. Wir haben die Revision gemacht, haben dann wieder fast ein halbes Jahr gewonnen. Revision wurde verworfen, weil es keine Rechtsfehler gab. Ja, und dann kam irgendwann die Ladung zum Haftantritt. Und die Ladung zum Haftantritt, die kam 4 Wochen vor Weihnachten 2019.
Was für ein Zeitpunkt. Kurz vor Weihnachten, die besinnliche Jahreszeit, die Familie kommt zusammen.
Genau.
Okay, vielleicht Spannung könnte ehrlich gesagt gerade nicht viel höher sein. Vielleicht machen wir aber genau deswegen auch an dieser Stelle einen Punkt und sagen, in der nächsten Woche geht's weiter und zwar genau an der Stelle, wo wir gerade aufgehört haben, Haftantritt.
Sehr gerne.
Super. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Das hat schon wieder total viel Spaß gemacht. Die Zeit vergeht echt immer wie im Flug. Der Hinweis wieder an alle ZuhörerInnen, wenn ihr Probleme habt mit Glücksspiel, wenn ihr euch Hilfe sucht, dann traut euch, nehmt den Hörer in die Hand. Von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr sind wir erreichbar unter der 0800 077 6611. Das ist die Telefonnummer des Hilfetelefon Glücksspielsucht NRW. Sucht Beratungsstellen bei euch um die Ecke auf. Öffnet euch gegenüber Vertrauenspersonen. Wir haben mit Verena Küpperbusch darüber gesprochen.
Also grundsätzlich gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Vielen ist damit geholfen, dass sie am Hilfetelefon erstmal so eine Einschätzung bekommen und vielleicht auch den ein oder anderen Rat. Was können Sie jetzt bezogen auf Ihre konkrete Situation verändern? Wo können Sie ansetzen? Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, nee, habe ich alles schon versucht, reicht nicht. Da gibt es dann Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Da kann man sich natürlich unverbindlich erstmal beraten lassen. Man kann da oftmals auch ambulante Therapien oder Reha machen. Wenn das nicht reicht, dann gibt es den nächsten Schritt, dass man in die Klinik geht. Es gibt Kliniken, die sich auf Glücksspielsucht spezialisiert haben und die dann auch Reha-Angebote machen, wo man wirklich in die Klinik geht für 8 bis 12 Wochen und da eine Therapie macht. Und dann gibt es natürlich auch Selbsthilfegruppen. Es gibt auch viele Betroffene, die sagen, Mensch, ich gehe in die Selbsthilfe und das ist für mich top, damit komme ich gut klar und die damit auch sogar spielfrei sind. Also da muss man auch wieder genau hingucken, welche Unterstützung braucht eigentlich die Person, die jetzt gerade mit mir am Hilfetelefon spricht oder in der Online-Beratung schreibt.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, sucht euch Hilfe, wenn es möglich ist. Daniel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. Und wie gesagt, sucht euch wirklich Hilfe, wie es Leo sagt. Das ist wirklich wichtig und ihr müsst euch auch nicht schämen, wie ich es eventuell im Unterbewusstsein gemacht habe. Also kümmert euch darum, es ist wirklich wichtig.
Ja, super. Und jetzt sitzt du hier, sprichst über die ganze Thematik und bist an einem ganz anderen Punkt als noch vor ein paar Jahren.
Richtig.
Wunderbar, dass das so ist und toll, dass das so ist. Und wir sprechen nächste Woche weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünschen wir euch erstmal alles Gute.
Bis dann. Tschüss.